Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes ist jetzt mit uns. Wir hören das Wort für dieses Epiphaniasfest aus Epheser 3, Vers 1 bis 7. Deshalb sage auch ich, Paulus, ein Gefangener Jesu Christi, für euch Heiden. Ihr habt ja gehört von dem Auftrag der Gnade Gottes, die mir für euch gegeben wurde. Durch die Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich zuvor auf Kürzeste geschrieben habe. Und daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsichten in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in frühesten Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind, durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben wurde. Herr, heilige du uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Das Geheimnis Jesu Christi erkennen. Ihr wisst den Unterschied zwischen einem Rätsel und einem Geheimnis, nicht wahr? Ein Rätsel hat eine Lösung, kann man knacken. Ein Geheimnis muss sich öffnen. Vorbild von einem Rätsel, dieses Beispiel habe ich von meiner Tochter, die es von einer Lehrerin hat. So eine Scherzfrage: Warum sind die Fische so schlau? Warum sind die Fische so schlau? Weiß jemand? Weil sie in einer Schule schwimmen. Ja. Wie viele Tiere nahm Moses mit sich in die Arche? Keine, das war nicht Mose, das war Noah. Jetzt ein bisschen schwieriger. Warum ist der Himmel blau? Und vom Weltraum aus gesehen ist der Planet auch blau. Jetzt wird es schon schwieriger, kniffliger. Wir kriegen ja mehr oder weniger die Antwort schon raus, aber es ist schon merkwürdig. Schaut man hoch, ist der Himmel blau. Schaut man runter, ist der Planet auch blau. Wie geht das denn? Wir kriegen schon eine befriedigende Antwort. Das wäre ein Rätsel. Ein Geheimnis, Vorbild davon, zum Beispiel, warum wirkt Wasser so beruhigend auf Menschen? Wer noch mal der Mühe, wieder ein bisschen nachzudenken. Warum wirkt Wasser so beruhigend auf Menschen? Oder die weltweite Frage, was ist Liebe? Oder ich schaue meine Frau in die Augen und sage, Frage, wer bist du eigentlich? Da schaut sie zu mir und sagt, ja, wer bist du denn? Ich weiß auch nicht. Was ist der Mensch eigentlich? Was ist er eigentlich? Da gibt es viele Antworten so aus der Biologie, und der Medizin und der Philosophie. Aber das Wesen eines Menschen, wirst du das je erkennen? Da kommt niemand so schnell ran. Das Geheimnis ist nicht unzugänglich. Man kommt da schon ran, aber man kann es nicht beherrschen. Es ist so, als ob das Geheimnis sich öffnen muss. Ja, wie wenn die Sonne auf eine Blume scheint, wird sie sich öffnen. Du stehst nicht über dem Geheimnis, sondern das Geheimnis steht über dir. Selbst wenn du eine Ahnung bekommst, hast du immer nur einen Zugang zu einem Teil, ein bisschen Erkenntnis. Nicht wahr? Wie wenn ich Wasser schöpfe aus einem Fluss, dann sehe ich in diesem Wasser, das hat etwas mit mir zu tun. Ohne Wasser kein Leben. Aber das wäre nur ein Teilerkenntnis. Ich weiß, das Wasser hat zu tun mit dem ganzen Ökosystem und mit dem ganzen globalen Wettersystem. Und wiederum ist das ein Zusammenspiel mit den Kräften im Weltall und im Weltall und so weiter. Also die Erkenntnis ist immer nur eine Teilerkenntnis. Paulus gibt uns in seinen Briefen 12 Geheimnisse. Und jeweils liefert er dazu eine Teilerkenntnis, aber er gibt auch zu, er weiß nicht das ganze Bild. Zum Beispiel Römer 11, Vers 25. Denn ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht vorenthalten, auf dass ihr euch nicht selbst für klug haltet. Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird, und dann wird auch ganz Israel errettet werden. Ein Geheimnis. Ein Mysterium, schreibt Paulus, warum Israel verstockt wurde. Paulus schreibt dazu, ich begreife zwar, wohin das führt, nämlich, dass die Heiden auch das Evangelium bekommen, aber ich habe keine Kontrolle darüber, was da geschieht. Und doch setze ich mich mit Leib und Seele für meine Judengenossen ein, denn sie liegen mir am Herzen. Ich liebe Israel, wie Gott sie liebt, als sein auserwähltes Volk. Aber ich fasse es nicht, warum die den Messias verwerfen. Ist doch so klar, dass Gott sein Versprechen in Jesus Christus wahr macht. Aber Israel begreift das nicht. Warum nicht? Das wäre so ein Geheimnis. Nun gibt es drei Reaktionen, wie man so auf ein Geheimnis reagieren kann, wie man damit umgeht. Zum Beispiel ist, ich beschließe, das ist Fantasie, das ist mir zu schwer, ich habe keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ich verschließe mich und das ist so okay für mich, damit kann ich leben, fertig. Man bleibt bei sich. Das wäre eine Reaktion. Eine andere Reaktion wäre, ich will es doch beherrschen und kontrollieren, indem ich meine Sichtweise als die einzige Sichtweise darstelle und propagiere. Es gibt nur meine Erklärung, das ist die richtige. Amen, fertig. Wir erleben das jeweils auch in der Geschichtsschreibung, in den Schulbüchern, oft auch in der Naturwissenschaft von einem geschlossenen Weltbild. Es wird daran dogmatisch festgehalten, es kann nicht geben, was es nicht geben kann. Und wenn du nicht die richtige Antwort im Test gibst, dann fällst du eben durch. Aber ich lasse das mal erstmal da. Jedenfalls so die Haltung, ich will es doch beherrschen. Dritte Reaktion wäre, ich öffne mich dem Geheimnis und lasse es auf mich wirken. Ich öffne mich dem Geheimnis und lasse es auf mich wirken, wie es mich merkwürdig dann auch verändern wird. Es ist zwar zu groß für mich, und dennoch habe ich eine Ahnung. Und zu dieser Haltung würde der Apostel Paulus ermutigen. Was hier geschieht, sagt er, ist unfassbar, und doch versteht ihr so viel, dass dieses Geheimnis euch auch ergreifen wird. Und jetzt erklärt er. Das Geheimnis war zwar schon immer bei uns, aber jetzt ist es dabei, sich zu entfalten. Und wir sehen, was Gott dabei ist zu tun. Das Geheimnis, das war eigentlich schon bei Abraham gegenwärtig. Ihr behaltet das Versprechen, das Abraham bekommen hat von Gott. In dir, Abraham, werden gesegnet werden, alle Geschlechter auf Erden. Nicht wahr? Behaltet das doch. Alle Menschen würden das Heil erfahren, wie du, Abraham, es bekommen hast. Aber wir haben noch nicht begriffen, wie das geschehen sollte, nicht wahr? Auch die Engel im Himmel wussten zwar davon, aber mehr nicht. Die Engel aus dem Himmel haben zwar die Geburt des Messias angekündigt, sie waren auch Zeugen bei der Auferstehung und seiner Himmelfahrt, aber wie es weitergehen sollte, haben sie nicht gewusst, schreibt Paulus in seinem Brief. Jetzt ist es dabei zu geschehen. Gott breitet sein Heil aus in die ganze Welt, und zwar durch die Kirche. Es ist die Kirche Jesu Christi, seine Jünger und Jüngerinnen, jedes einzelne Mitglied, die mitwirken durch die verschiedenen Gaben, die der Geist an jeden gegeben hat, damit noch mehr und mehr Menschen gerettet werden. Jetzt ist es dabei zu geschehen. Das Heil Gottes breitet sich aus in der ganzen Welt. Und das kostet auch viel Einsatz. viel Leiden, viel Hingabe. Wenn ihr den Epheserbrief lest und die anderen auch, achtet mal darauf, wie oft Paulus vom Leiden spricht. Hier in diesem Fall, ich sitze zwar im Gefängnis, aber das geschieht für euch Heiden, zur Herrlichkeit Gottes. Je mehr ich für euch leide, desto mehr breitet sich das Evangelium aus. Desto mehr wird deutlich, dass Gott alle Menschen für sich gewinnen will. Ein bisschen weiter, diesen Abschnitt habe ich jetzt nicht gelesen, Epheser 3, da heißt es, dieses Versprechen, das Gott dem Abraham schon gegeben hatte, nämlich, dass alle Nationen in ihm gesegnet sein werden, das nennt Paulus Evangelium. Merkt ihr was? Wir sehen oft die Dinge ein bisschen zu eng. Wir sagen, das Evangelium, oh ja, das kenne ich schon, das ist Jesus Christus für mich geboren, gestorben, auferstanden und so weiter. Das ist richtig. Hier sehen wir, es gibt noch viel, viel mehr zu entdecken. Schon Abraham hat Evangelium bekommen. Lest mal nach. Jesaja hat das auch schon ganz deutlich gesagt. Das Licht kommt zu den Heiden. Alle sollen das Heil erfahren. Es kann sein, dass einige von euch denken, naja, das habe ich schon mal gehört. Das ist nicht so neu, aufregend. Lass mich wieder schlafen gehen. Dann muss ich einwenden. Halt, nein, es ist revolutionär. Es krempelt deine ganze Sichtweise um. Wirklich? Nun, damals schon, erstes Beispiel Paulus selbst und zweites Beispiel auch heute. Erstes Beispiel, die Botschaft war damals schon radikal. Wir erinnern uns an Paulus selbst, nicht wahr? Paulus, Saulus damals genannt, ein frommer Pharisäer, ein Eiferer für das Alte Testament, für die Juden. Paulus war dann überzeugt, das auserwählte Volk Gottes, das sind wir, kann niemand anders, weg mit den Christen, die Jesus als den Kyrios, als den Heiland der Welt predigen, weg mit diesem Jesus als Messias, den Gekreuzigten für unsere Sünden. Und Paulus hatte allerlei Blut an seinen Händen, bis Gott ihn vor den Toren vor Damaskus umkrempelte und ihn offenbarte. Lieber Paulus, das am Kreuz, das geschah auch für dich, das geschah für alle Menschen. Und dann ein einfacher Mann, Ananias, lehrte dem Saulus, der ja dann seinen Namen nach Paulus verändern ließ. Er heilte Paulus im Namen Gottes und brachte ihm noch vieles andere bei. Längere Zeit verbrachte Paulus auch in Einsamkeit, versammelte sich mit anderen Aposteln und sonstigen, bis er ausgesondert wurde und gesandt wurde zu den Heidenvölkern. Dann zog er los in die Weltgeschichte. Immer zuerst zu seinen Judengenossen, zu seinem Volk. Und sie waren auch zunächst wohl ganz offen für Jesus. Okay, vielleicht ist er ja der Messias, lass uns weiterhören. Bis zu dem Punkt, dass Jesus der Messias für die ganze Welt ist. Auch die Heiden gehören dazu. Und dann war Schluss mit lustig. Dann warfen sie Paulus aus der Synagoge, dann verklagten sie ihn wegen Volksverhetzung. Was? Die Heiden soll auf gleicher Ebene wie wir Juden stehen? Ja, genau. Das hatte Paulus selbst erlebt. Wenn ich mal einen Vergleich bringen könnte, wie unglaublich das wäre, ich war, wenn ihr heute, ihr kennt ja alle den politischen Führern von der Partei mit den roten Mützen, nicht wahr? Malema, der sein Leben einsetzt, eine bestimmte Volksgruppe zu beherrschen, seine Honneursarbeit geschrieben hat, dass die afrikanische Sprache die Sprache der Unterdrücker sei. Könnt ihr euch vorstellen, dass er eines Tages kommt, transformiert wird, eingeladen wird, den ATK4-Preis zu überreichen, dass er die Schüler ermutigt, studiert fleißig auch Afrikaans, denn auch Afrikaans gehört zu unserem schönen Land Südafrika. Also ich denke, bis heute denkt er noch, das wird der Tag sein. Das ist fast undenkbar. so undenkbar für die Juden damals, sich vorzustellen, dass die Heiden zu Gottes Reich dazugehören? Diese Einsicht war radikal. Sie bringt eine neue Sicht, wie Gott wirkt und auch wie ich wirken soll. Ist diese Botschaft heute noch umwälzend? Ich meine oft ja. Paulus ringt ja um die Einheit der Gemeinde, bestehend aus Juden und Heidenchristen. Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, betet um seine Jünger viermal, dass sie eins seien. Und die Begründung liegt in dem Wesen Gottes, die Dreieinigkeit. Wie Vater, Sohn und Heiliger Geist eins sind, so widerspiegelt sich das Wesen in seinen Jüngern. Dass sie eins sind. Ja, sie sind unterschiedlich in ihrem Charakter, in ihrer Volkszugehörigkeit, in ihren Gewohnheiten, in ihrem Humor, Tradition und doch eins in Christus. Die eine Gemeinde in Ephesus oder wo auch immer welche Gemeinde, zusammengestellt aus allen möglichen und unmöglichen Menschen, Reiche und Sklaven, Kreter und Perser und Juden und Römer, wie auch immer, Alte und Junge, Geschulte und Einfältige, ganz unterschiedlich und doch eins in einem Christus, in dem einen Heil, der einen Taufe, ein Glaube, eine Hoffnung, ein Vater, Gott und Vater aller. Und das widerspiegelt sich in dem Zusammensein von der einen Gemeinde, ein Gottesdienst, ein Abendmahl. Und das widerspiegelt sich in dem Zusammenspiel der verschiedenen Gaben, verschiedene Gaben, in dem einen Leib als die eine Gemeinde, in dem einen Auftrag als Gesandte Gottes, das Heil in die Welt zu bringen. Das ist das Geheimnis. Und das wird nun offenbart. Durch diese eine Kirche schenkt Gott das eine Heil. Nicht durch die Engel, nicht mehr durch seinen Sohn, der nach Himmelfahrt zwar unsichtbar immer bei seiner Gemeinde sein wird, aber nun sichtbar durch die Gemeinde wirkt. Und das ist neu. Ist es neu? Dann schau doch mal links und rechts von dir. Da sind sie, deine Schwestern und Brüder in der einen Gemeinde. Vielleicht kommt gleich der Gedanke hoch, was, da ist die Frau irritierende, Frau Müller, die wie ein Wasserfall redet. Und Frau Müller denkt, oh, da ist der Herr Knauserich, der so kalt ist wie Eis. Und die Jugendlichen mögen denken, ah, die alten Knacker, die verstehen uns nicht. Und die Alten mögen denken, was machen die Rebellen da oben? Wie überwinden wir diese Vorurteile, diese menschlichen Grenzen? Es gibt nur einen Mittelpunkt, den einen Christus, den einen Geist, das eine Geheimnis, das uns füllt, das uns seine Liebe schenkt. Und je mehr sich das Geheimnis Christi in dir und mir entfaltet, desto schwächer werden die menschlichen Grenzen. Bist auch du, wie Paulus, die eine heilige christliche Kirche, die wir Sonntag für Sonntag bekennen. Heute noch einmal. Und dann schauen wir auch außerhalb unserer Gemeinde. Da gibt es tatsächlich auch Christen, andere Christen in der Gesellschaft. Deutsche und Afrikaner, Schwarze und Weiße, Chinesen, Amerikaner. Kannst du dir vorstellen, das Heil gilt auch ihnen? Dass du sie alle wieder sehen wirst im Himmel? Ich weiß, das kann manchmal auch schwer sein. Ein Farmarbeiter soll neben dir auf der gleichen Kirchenbank sitzen. die Putzfrau, die hier am Freitag die Kirche gesäubert hat, mit dir am Sonntag zum Abendmahl gehen? Der Farmarbeiter als Bruder an Jesu Christi? Ihr merkt, die Botschaft ist radikaler, als was wir denken. Keine Angst, ich fordere nicht heraus, Tradition oder Sprache aufzugeben. Im Gegenteil, das alles ist wertvoll und wird von Gott gebraucht, aber eben in seiner Vielfalt. Deine Kultur ist schön, gut, deine Lieder wertvoll, aber sie verkümmern, wenn sie nicht auch im Einsatz zusammen mit anderen Kulturen und Gaben eingesetzt werden. Das heißt, Gott gebraucht alle in seinem Reich, um das Heil in die Welt zu bringen. Diese Erkenntnis wächst und sie wächst auch bei mir, in dem Geheimnis Christi. Wir brauchen einander. Wir sind abhängig voneinander. Aber wir leben in der Einheit in Christus, der sich in, durch und mit der Gemeinde als Ganzes entfaltet. Jeden, den Gott auserwählt hat, gehört dazu. Jede Gabe ist wertvoll. Jeder Christ ist ein Teil von diesem Geheimnis. Lesen wir noch einmal, damit schließe ich ab. Dies war in früheren Zeiten den Menschen unbekannt, wie es jetzt offenbart wird von seinem heiligen Apostel und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu einem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind, durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die in mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben wurde. Lass uns nochmal still werden und beten. Herr, das ist mir auch zu wunderlich, zu wunderbar. Du hast mich auserwählt, mich schmutzigen Sünder, wie Paulus, der Blut an den Händen hatte, auserwählt, in deinen Dienst gerufen. Und du rufst auch andere schmutzige Menschen aus allen Völkern, Rassen und Kulturen, eine Gemeinde, ein Leib. Herr, ich glaube dir. Hilf mein Unglauben. Lass mich dein Heil erkennen. Und der Friede Gottes, der höher ist als allen Verstand, bewahre eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.